Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einer weiteren Folge von Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze Erin-Pronomina und heute habe ich mir überlegt, werde ich mal wieder über meine letzten Spiele reden. Diejenigen, die vielleicht seit kurzem erst dabei sind, ich habe das gelegentlich mal gemacht, nicht wirklich häufig, dass wenn ich besonders interessante Spiele hatte oder mir in Ermangelung an anderen Themenideen zum aktuellen Zeitpunkt einfach nichts anderes eingefallen ist, dass ich versuche, so ein bisschen die letzten Spiele, die ich gemacht habe, zu reflektieren, zu gucken, okay, was war cool, was war vielleicht nicht so cool. Und hoffe, dass ich daraus was nehme. Das ist ja auch immer so eine schöne Selbstreflexion. Und vielleicht euch auch da Anregung gebe, vielleicht was für Commander ihr mal spielen könnt und so weiter und so fort. Bevor das losgeht, allerdings der kleine übliche Hinweis. Wenn euch das gefällt, was ich hier mache, freue ich mich über jedwede Form von Interaktion, sei es bei YouTube in den Kommentaren, sei es bei Spotify in den Antworten. Ich sehe die, kann nur nicht drauf antworten. Apple Podcast, Spotify Sterne, alles, was dazu gehört. Ihr kennt den Bums wahrscheinlich inzwischen schon. Ich hatte es zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern endlich mal wieder geschafft, in den Fight Club hier in Hamburg zu gehen, einem sehr schönen Raum, den ein guter Typ eingerichtet hat für mehrmals in der Woche Magic spielen, und sonntags ist da halt immer Commander-Tag. Er hat ein bisschen umdekoriert, es sah ein bisschen anders aus als die letzten Male. Ich habe es bisher auch nicht so häufig geschafft, da hinzugehen, einfach weil das reale Leben leider existiert. Aber es ist trotzdem immer wieder ein ganz schönes Erlebnis. Und ich habe zwei Runden reinbekommen, eine 3- und eine 4er-Runde, die beide durchaus spannend waren, aus unterschiedlichen Gründen, möchte ich meinen. Es war beides mal die Jungfernfahrt eines neuen Deckes. Ich hatte das Meme neulich bei Instagram gepostet, so, ich habe Decks auseinandergenommen, endlich, wie befreiend das ist. Und, guck mal hier, eine neue Deck-Idee, klasse. Und das habe ich gerade in ziemlich extremer Form, dass ich habe eigentlich gut ausgemistet und dann waren aber irgendwie drei Deckideen, die so, ey, na, wie wär's? Möchtest du uns nicht bauen? Und tja, so ist das nun mal leider als Magic-SpielerInnen oder als vielleicht auch zum Teil, weil man das Ganze hier als Content-Creator veranstaltet. Das erste Spiel, das ist jetzt natürlich der Vorteil, dass ich das in diesem Jahr mache, dass ich die Spiele tracke. Dann kann ich das immer noch alles nachschauen. Das erste Spiel war ein Dreier-Match, weil noch nicht genügend Leute da waren. Es fand statt zwischen Ayula, Queen of Bears, Kuon, das war ich, und Oloro. Mein Kuon-Deck ist aus einer relativ doofen Idee entstanden. Nämlich, ich fand Mono Black Devotion eigentlich schon immer ganz interessant. Und ich hatte mir überlegt, sag mal, wird eigentlich bald der Nykthos mal reprinted? Und da ich der Meinung bin, das nicht, habe ich mir gedacht, Mensch, weißt du was, dann nimmst du jetzt mal die 30 Euro in die Hand und holst die ein. Ich habe die DCI-Promo und dann war so, okay, wenn man schon dabei ist, dann kann man sich ja eigentlich auch gleich Koffers und zumindest das Cable Stronghold mitholen. Und das war der Start für ein Mono-Black-Devotion-Deck. Kuon ist ein bisschen seltsam, ist nämlich aus Saviors of Kamigawa. Kostet 3 schwarze Mana und am Ende des Zuges, falls 3 oder mehr Kreaturen in den Friedhof aus dem Spiel geschickt wurden, wird er geflippt. Und zwar nicht auf die Rückseite, wie dumme aktuelle Karten das machen, sondern einfach nur um 180 Grad. Klasse, möchte ich gerne wieder haben. Habe ich schon mal eine Folge drüber gemacht. Kuon's Essence ist eine legendäre Verzauberung, die sagt, am Anfang des Abgibs jeder Spieler, jeder Spielerin muss diese Person eine Kreatur opfern. Ich habe extra noch mal nachgefragt, die 3 Mana-Pips bleiben und ich habe den einfach rein nach vorne gepackt, weil ich den ersten Kamigawa-Block nun mal sehr, sehr gerne mag und diese Flipkarten cool finde. Insgesamt sind da noch, ich glaube, insgesamt 13 oder 14 legendäre Kreaturen in diesem Deck, die alle theoretisch vorne stehen könnten. Und das finde ich das Schöne daran, je nachdem, was man in die Command Zone packt, kann das Deck sehr, oder nicht sehr unterschiedlich, aber durchaus unterschiedlich im Power-Level mitspielen. Ich lege es jetzt zum Beispiel nicht unbedingt darauf an, Korn zu flippen. Der ist einfach nur da, weil er 3 schwarze Mana kostet und weil er eine weirde Kreatur ist, die man sonst nie sieht. Und was natürlich dann der Witz an der gesamten Geschichte war, der gute Sven, liebe Grüße an dieser Stelle, der Oloro gespielt hat, hatte auch ein Mono-Black-Devotion-Deck. Zumindest ein Mono-Schwarzes Deck aus dem Oloro gebaut. Das heißt, wir hatten Mono-Grün, wir hatten mich mit Mono-Schwarz und Mono-Schwarz. Und das führte zu einigen äußerst seltsamen Punkten in dem Spiel. Angefangen zum Beispiel, dass der Jula-Spieler einen Chamäleon-Kolossus gespielt hat. Eine grüne Kreatur ist ein Shapeshifter, die genauen Sets weiß ich gerade, glaube ich, nicht aus dem Kopf. Viel wichtiger ist, der Boy hat Schutz vor Schwarz. Das war dann echt so ein Moment, wo wir beide so, okay, wie lösen wir den gesamten Bums jetzt? Mein Gameplan ist tatsächlich sehr gut zusammengekommen. Ich hatte in Turn 3 oder 4 hatte ich das Glück, den Nykthos gezogen zu haben. Und ich hatte die 4 Mana Shieldred, ja, die habe ich mir damals gekauft, als sie noch nicht 1000 Euro gekostet hatte. Ich hatte die 4 Mana Shieldred, den Kuon und noch irgendwas auf dem Feld und dachte mir, ja geil, jetzt kann's losgehen. Ich wollte bonken gehen und dann wurde Shieldred ins Exil geschickt. Und dann habe ich vorher eine neue Karte gespielt. Und ich bin der Meinung, dass die noch enorm unterschätzt ist. Outrageous Robbery ist der Hammer. Richtig, richtig gutes Zeug. Kostet 2 Schwarze und X, ist ein Instant. Ein Gegner schickt die obersten X-Karten verdeckt in der Bibliothek ins Exil. Wir können uns die immer angucken. Wir können die immer spielen, wenn wir das möchten. Und wir können Mana so ausgeben, als ob es Mana eine beliebige Farbe wäre. Das heißt, ihr könnt X-Karten einer Bibliothek klauen. Natürlich, der allergrößte Abfuck, das Ding über Spelltable zu spielen. Da muss ich mir noch mal was überlegen, wie ich das löse. Aber ich habe hier ja Alternativen rumfliegen im Ordner und überall. Aber wenn man sich gegenüber sitzt, mein Gott, war das geil. Ich habe es dann für 6 gespielt. Einfach, dass es ein Instant ist, hilft so dermaßen. Und in den 6 Karten waren ein Sollring, ein Sumpf, ein Cable-Coffers und ich weiß gar nicht, was die anderen Karten waren. Eine Puppeteer-Click. Dazu gleich noch mal was. Und alleine, als ich diese Karten dann umgedreht habe, es hätte schlimmer werden können für meine Gegner. Aber ich hatte mich einfach so schon maßlos gefreut. Das war richtig, richtig gut. Dadurch, dass das Oloro-Deck und ich ihn sehe, nicht funktioniert haben, hatten wir auch so ein paar lustige Situationen, dass zum Beispiel er einen Dämon gespielt hat, der alle nicht schwarzen Kreaturen zerstört. Was bei mir alles auf dem Feld gelassen hat und was bei Ayula alles weggebombt hat. Und fairerweise muss man dazu sagen, ich hatte an diesem Zeitpunkt immer nur noch meinen Turn 1 Play so richtig im Spiel, nämlich Ashnod, Flash Mechanist. Hatte hier, kostet ein schwarzes, so. Und bei Ayula war dann, also Ayula hatte bei mir immer massiv aufgeräumt. Also, was die Bärenkönigin da weggekämpft hat, das war schon äußerst beeindruckend. Aber als dann alle nicht schwarzen Kreaturen zerstört wurden, dachte ich, okay, vielleicht habe ich mal ein bisschen Luft zu atmen. Was ich nicht bedacht hatte, war, dass im Grunde genommen ich gegenüber einem Storm-Deck saß. Bear-Storm war ein Ding. Der Ayula-Spieler hatte, natürlich hatte auch er dann einen Nykthos irgendwann draußen. Er hatte noch Sylvan Anthem, was ja plus 1, grüne Kreaturen +1/+1, und wenn eine grüne Kreatur ins Spiel kommt, kommt davon Scryne. Dann Tribute to the World Tree, wenn eine Kreatur mit Stärke 3 oder höher ins Spiel kommt, davon eine Karte ziehen, oder wenn sie weniger hat, kriegt sie 2/1 Counter. Und Ayulas Influence. Man kann eine Landkarte aus der Hand abschmeißen und kriegt dafür ein 2/2 Bären. Und das war ein unglaublich beeindruckender Zug, wie die Person ein Land abgeschmissen hat, hat sich ein 3/3 Bären gemacht, hat gescryed, hat eine Karte oben gelassen, gezogen, Land abgeworfen und so weiter und so fort. Außen nichts wirklich, stand da eine riesige Armee an 3/3 Bären rum. Das war unglaublich beeindruckend. Das ist natürlich Wunderland, aber da die Karten gerade in meinem Ayula-Deck alle einfach spielbar sind und auch gute Karten sind, finde ich, ist das, war das einfach erstens sehr beeindruckend und zweitens super, super cool zu sehen. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Mein Plan hingegen war dann mit der Puppeteer-Click ein bisschen Shenanigans zu machen. Das hat leider aufgrund einer Regelsache nicht so ganz funktioniert. Ich habe die Puppeteer-Click gespielt, als im Friedhof neben mir ein Runescar-Demon lag, der Tutor-Dämon. Und dann habe ich mir was rausgesucht, nämlich die lustigste Karte, die möchte ich noch nicht verraten. Sollte man mal irgendwann gegen dieses Deck spielen wollen, ne? Die Discord-Leute wissen Bescheid. Und die habe ich dann ausgespielt und dachte mir, yeah, cool. Und dann wurde natürlich, hat Ayula wieder alles kaputt gemacht. Blöde Bären. Was ich dann aber dachte ist, ey, ich kann ja die Puppeteer-Click opfern in irgendeiner Form und Weise. Und wenn sie wiederkommt, kann ich mir wieder den Runescar-Demon holen. Also habe ich den geopfert für, ach ja, Braids hatte ich jetzt zu diesem Zeitpunkt draußen. Die Puppeteer-Click sagt, dass die Kreatur eigentlich ins Exil geht am Ende des Zuges. Das hätte ich mal lieber machen sollen. Denn ich dachte, wenn die Puppeteer-Click stirbt, kriege ich die wieder. Nö. Persist und wahrscheinlich auch, ich habe ja hier eine Karte mit Undying. Genau, es geht unter die Kontrolle des Besitzers zurück, wenn die Kreatur stirbt. Die Puppeteer-Click war ja nicht meins. Und die habe ich ja geklaut, fieserweise. Dementsprechend ist der Plan komplett nach hinten losgegangen. Oloro konnte sich noch mal was tutoren, weil er sich mit dem Cable Stronghold heißt die Karte? Ich glaube, ja. Den Dämon wieder auf die Bibliothek gesetzt hat und. Das war einfach dumm. Da habe ich einfach nicht richtig gelesen. Da war ich zu sehr im Wenn-Dann. Ah, und da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Lest die Karten noch mal genauer. Am Ende wurde ich von Ayula Comet Damage rausgenommen. Ich hatte mir über den, wie heißt der Boy, Underworld Hermit, hatte ich mir 15 Skrulls gemacht, die theoretisch Ayula hätten blocken können, die Schutz vor allen Farben außer Grün hatten. Dann kam die Rogue's Passage und ich war weg. Schade. Und am Ende hat dann aber Oloro mit Fliegern gewonnen, weil er dann die Puppeteer-Click und, der Nighthawk Scavenger hatte ich noch von ihm, wiederbekommen hat. Und dann hat er genügend Flying Power, um reinzuhauen. Es ging am Ende 12 Runden lang ungefähr. Ich hatte super viel Spaß. Es ging viel hin und her. Jeder war an irgendeiner Stelle mal super bedrohlich. Und das Deck hat genau das gemacht, was es sollte bei mir. Ich bin super, super happy damit. Das zweite Spiel dann. Also das Ganze, wie gesagt, 12 Runden, Dreierspiel hat so, lass mich lügen, Stündchen oder so gedauert. Vielleicht ein Tickchen mehr, aber war, wie gesagt, sehr spaßig. Auch das nächste Spiel hat enorm viel Spaß gemacht. Das war super cool, dabei zu sein. Aber es war unglaublich anstrengend. Ich bin danach nach Hause und hab gemerkt, dass meine Achseln einfach komplett durch waren. Weil ich mich so angestrengt hatte bei diesem Spiel mit Denken, mit Gucken, mit Versuchen, Lines zu sehen und so weiter und so fort. Es war hart, sagen wir es so. Das war dann ein Viererspiel. Die vierte Person kam dann noch ein bisschen später. Wir hatten auf Sitz 1 Thantis, The Warweaver. Der sagt, dass alle Kreaturen immer angreifen müssen. Ich habe Rilza Rael gespielt, mein Rogue Initiative-Deck, was ich vor einiger Zeit jetzt zusammengeworfen habe und jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen, es zu spielen. Wir hatten Valentine und Lisette und ein Alela-Deck. Valentine, Lisette war, korrigier mich Sven, wenn das falsch ist, Golgari Good Stuff, was auf, so ein bisschen auf Life-Gain ausgelegt ist. Und Alela sollte, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiert habe, so ein bisschen Artefakt-Blink sein. Und Thantis war dann einfach ein, ihr müsst alle angreifen, lass mal sehen, was passiert. Ich versuche das zu meinem Gunsten auszunutzen. Es war spannend zu sehen, dass die ersten 3 Runden oder 4 Runden tatsächlich gar nichts passiert ist. Also man hat ein Land gespielt, hier und da ist mal eine Kreatur gespielt worden, aber viel war tatsächlich nicht los. Ich habe tatsächlich als allererstes eine Xancha bekommen. Die wird jemandem gegeben, die ist gegoadet, das heißt, sie kann ihren Besitzer nicht angreifen. und muss aber jede Runde angreifen und jede Person kann 3 bezahlen, eine Karte ziehen und der Kontrolleur von Xanxia verliert 2 Leben, sind es, glaube ich. Ich hatte wirklich Schwein, das auf meiner Starthand das einzige Sackoutlet in diesem gesamten Deck war. Sanguine Spy. Keine gute Karte, ist aber ein Rogue, kann mir surveillen und kann halt für ein farbloses eine Kreatur opfern. Das heißt, ich hatte immer die Chance, Xanxia loszuwerden, wenn sie mir auf den Sack gegangen wäre. Und das Spiel, ich möchte nicht sagen, dümpelte so ein bisschen vor sich hin, aber selbst als es dann Phantas rauskam und wir alle hätten angreifen müssen, war es so ein bisschen so, ja, ich greife dich mit einem 1-1er und dich mit einem 2-2er. Blockst du? Nö, okay, cool. Und dementsprechend hatte so dieser Middle Ground vom, also beziehungsweise vom, dieses Mid-Game irgendwie so gar keinen Impact. Also da ist super, super wenig passiert dafür, dass wir angreifen mussten und die Initiative im Spiel war. Das Deck ist natürlich darauf ausgelegt, möglichst schnell durch diesen Dungeon zu kommen. Und das immer und immer wieder. Und ich habe das meines Erachtens nach auch eigentlich ziemlich gut geschafft. Am Ende war ich, glaube ich, 4-mal bin ich durch die Undercity durch und habe damit für ziemliche Lacher am Tisch gesorgt. Als ich das erste Mal durch war, war ich mega happy und dachte mir, geil, 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 und habe gewifft. Also einmal, damit die Leute das wissen, das letzte, na, wo sind die Token bei Scryfall? Scryfall sage ich schon, bei Moxfield. Hier, Undercity. Der letzte Raum ist der Thron der Toten 3. Und der besagt, dass man die obersten 10 Karten der Bibliothek aufdeckt. Man darf eine Kreaturenkarte davon aufs Spielfeld packen. Sie kriegt 3-1-1-Count und hat Hexproof bis zum Ende bis zu meinem nächsten Zug. Und dann wird der Rest einfach zurück in die Bibliothek gemischt. Und ich habe in diesem Deck insgesamt, lass mich gucken, 25 Kreaturen. Das ist nicht wenig. Und ich habe beim ersten Mal gewifft. Beim zweiten Mal habe ich, glaube ich, eine Kreatur getroffen, beim dritten Mal eine Kreatur und beim vierten Mal wieder nichts. Und so ätzend das für mich war, es hat für Megalache am Tisch gesorgt. Und da würde ich sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Es hatten alle Spaß am Spiel, würde ich spontan sagen, auch wenn es zwischendurch pomadig war. Denn das war ja nicht das Einzige, was schiefgelaufen ist bei mir. Ich hatte auch noch Cerevox Tome draußen. Das ist ein Mana-Rock für 4. Wenn ein Spielfeld kommt, kriegen wir die Initiative. Yay. Und er macht uns ein farbloses Mana, außer wenn wir die Initiative haben, dann 2. Ich hatte 2 davon draußen. Ich erkläre gleich, wieso. Für 3 Farblose kann man ihn tappen und Karten von der Bibliothek ins Exil schicken, bis man eine Nichtlandkarte trifft. Die dürfen wir dann sprechen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Und das dürfen wir aber nur machen, wenn wir einen Dungeon einmal durch haben. Und ich habe diese Fähigkeit, glaube ich, 5-mal eingesetzt. Und am Ende hatte ich, glaube ich, einen mäßig guten Draw-Spell und 3 Mana-Rocks davon. Ich spiele relativ viel Mana-Rocks in dem Deck, einfach weil man möglichst schnell zu Rilza Ra'el kommen möchte und sie, wenn sie stirbt, auch immer wieder casten will. Aber das war echt, wow, war das demotivierend. Vor allen Dingen, weil ich in dem Spiel wirklich brutal flooded war. Witzigerweise der Valentine-Spieler ebenfalls. Und wir waren die beiden, die am Ende noch es ausgeboxt haben. Hat für gute Lacher gesorgt, muss man sagen. Aber mein Gott, das passiert dann halt leider hin und wieder mal in Magic. Zu den wichtigen Karten aus dem Deck. Ich bin jetzt sehr, sehr großer Fan von der Tomb of Horrors Adventurer. Kostet 6 Mana, 5 farblos, ein blaues, 4-4. Kriegen Initiative, wenn es ins Spiel verkommt. Und immer wenn wir unseren zweiten Spruch pro Zug sprechen, wird er kopiert. Und falls wir einen Dungeon durchhaben, wird er stattdessen 2-mal kopiert. Die Karte hatte ich eben draußen, konnte dann damit das Tome kopieren, wodurch ich 2 davon hatte, wodurch ich wieder 4 farblose Mana hatte. Das war eine gute Sache. Und insgesamt, dadurch, dass sie jetzt nicht so bedrohlich ist, wird die, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Also sollte man es ist ein Target, was man durchaus mal anvisieren sollte für Removal oder sonstiges. Außer wenn ihr gegen mich spielt, dann natürlich nicht. Aber ist eine ziemlich coole Karte. Hatte ich viel Spaß mit. Vor allen Dingen, weil ich dann noch endlich Gottes mal den Cephalid Facetaker draußen hatte. Die, man weiß es nicht. Zwei farblose, ein blaues 1-4, kann nicht geblockt werden. Ist eine Rogue, deswegen ist sie weg. Am Anfang des Kampfes wird sie zu einer Kopie einer anderen Kreatur auf dem Spielfeld. Bis zum Ende des Zuges, wie gesagt, sie kriegt 1-4. Und also sie ist immer noch eine 1-4er und kann nicht geblockt werden. Dadurch kann man irgendwelche coolen Combat Damage Trigger sich nehmen. Man kann zum Beispiel einen Karasika, der auf der anderen Seite lag, kopieren, damit extra Karten ziehen und dann auch noch andere Kreaturen golden. Das war ziemlich lustig. Oder man kann damit eine Tomb of Forest Adventurer kopieren und den Kopiereffekt zweimal haben. Also, ich bin großer Fan der Karte. Ich finde die richtig, richtig klasse. Und es hat sogar so weit geführt, dass sie gechaoswarped werden musste. Einfach, weil sie zu viel Value letzten Endes gegeben hat. Und die dritte Karte, die wirklich massiv performt hat, war From the Catacombs. Drei farblose, zwei schwarze. Hexerei hat Escape für die gleichen Kosten und man muss fünf Karten ins Exil schicken aus dem eigenen Friedhof. Man packt eine Karte aus einem Friedhof aufs Spielfeld unter unserer Kontrolle mit einem Corpse-Counter drauf. Also das ist im Grunde genommen das gleiche wie ein Finality-Counter. Wenn die Kreatur stirbt, geht sie stattdessen ins Exil. Aber wenn sie das Spielfeld verlässt, so rum. Und dann kriegen wir übrigens auch noch die Initiative. Deswegen ist sie im Deck. Ich habe damit mir ein Bellatoros Witherbloom geholt und damit ein Halo Forager. Die, wenn sie ins Spielfeld kommt, kann sie mal nichts bezahlen und dann kann man aus einem Friedhof eines Gegners, einer Gegnerin, eine Hexerei oder einen Spontanzauber mit Mana Value X machen. Ich hatte, glaube ich, einen Zug, da habe ich das Ding dreimal gecastet, weil ich mein Friedhof inzwischen äußerst voll war. Und wenn so ein Spiel so lange geht, sind Escape-Karten erstaunlich effizient, war ich großer Fan von. Problem ist, ich hatte ein Thought Vessel draußen und ich glaube, ich werde das aus dem Deck schmeißen. Denn ich hatte super viele Handkarten irgendwann zwischendurch. Die Hälfte davon natürlich Länder. Und ich durfte nicht abschmeißen, weil ich ja keine Maximum Hand Size hatte. Das heißt, ich konnte die Escape-Kosten nicht immer wieder entspannt zahlen, weil irgendwann waren nicht mehr genügend Karten im Friedhof. Das war eine spannende Beobachtung. Und Halo Forager war ich ja eh großer Fan, als die Karte gespoilt wurde und bin ich auch immer noch. Ich habe damit ein Casualties of War aus dem Friedhof geholt. Und das ist jetzt der Knackpunkt, an dem das Spiel leider, leider Gottes verloren wurde für mich. Die Alela wurde zuerst rausgenommen, dann Phantis und dann war nur noch Valentine und ich drin. Und ich hatte, glaube ich, zu 90% die richtigen Targets gewählt. Bei der Kreatur musste ich mich entscheiden zwischen einem Zulaport Cutthroat und einem Poison Tip Archer. Das sind beides Aristocracy-Effekte. Der Zulaport Cutthroat geht nur auf eigene Kreaturen, gibt der Person aber auch immer wieder ein Leben. Und der Poison Tip Archer geht auf alle Kreaturen, schießt aber immer nur einen Schaden auf alle Gegner. Da mein Gegner schon auf sehr wenig Leben war und ich das durchdrücken wollte, habe ich den Cutthroat angezielt und den weggeschossen. Am Ende dürft ihr natürlich raten, welche Kreatur mir den Rest gegeben hat. Natürlich war es der Poison Tip Archer. Dementsprechend würde ich gerne wissen, was die Situation ist. Es sind drei Kreaturen, beziehungsweise es waren vier Kreaturen. Mein Gegner war, glaube ich, auf 6 Leben. Und der Gedankengang dahinter war halt, mit dem Zulaport Cutthroat kann er sich ja tatsächlich Leben machen. Und dann habe ich eh verloren. Weil ich dann nicht mehr durchkomme. Beziehungsweise nicht genügend Schaden mache. Hättet ihr ähnlich reagiert? Das wäre mal eine schöne Sache. Am Ende habe ich durch eine sehr, sehr geile Line verloren. Also, das war unglaublich. Ich hatte irgendwie 15 Leben, 9 Toughness auf dem Board. Die Person hat dann mit, wie hieß die Karte? Ach ja, Eternal Witness, hat sich eine Return of the Wildspeaker geholt, hat ein Leben bekommen durch irgendeinen anderen Effekt, ich glaube High Market oder irgendwie sowas, hat dann Mana bezahlt über Lisette, das ist die Rückseite von Valentine, wodurch seine Kreaturen Trample bekommen haben, dann hat er Return of the Wildspeaker gecastet und dann durch die Death Trigger, durch den Poison Tip Archer war ich weg. Das war beeindruckend. Das war echt geil und ein schönes Ende für ein Spiel. Das Ding ging am Ende 14 Runden. Ungefähr. Und es war wirklich spannend zu sehen, dass wir bis zu Turn 9 oder so einigermaßen gut durchgekommen sind. Und dann wurde es wirklich, wirklich lang. Das lag auch daran, dass Thantis ja sagt, dass alle Kreaturen angreifen müssen. Und wenn das der Fall ist, dann muss man sich wirklich sehr stark überlegen, wo greift man mit welcher Kreatur an. Das hat super lange dann bei jedem gedauert. Und ich hätte nicht gedacht, dass ein Deck, beziehungsweise ein Spiel mit Forced Combat und mit Initiative wirklich dann, ich glaube, es waren 2 Stunden plus am Ende ging. Dementsprechend habe ich auch kein drittes Spiel mehr an dem Tag gemacht. Ich war da ein bisschen matschig. Und es waren aber 2 sehr, sehr geile Spiele mit coolen Karten, die gespielt wurden. Und ich bin sehr happy, dass beide meine Decks so performt haben, wie sie sollten. Ich glaube, in dem Rogue-Deck muss ich noch mal gucken, dass da vielleicht noch so ein bisschen der Punch fehlt, dass da noch 2, 3 Karten mehr drin sein könnten, bei denen man sagt, yo, jetzt geht's ab. Da ist bisher relativ wenig, aber schauen wir mal, was man damit noch machen kann. Wenn ihr da Vorschläge habt, ne, ihr habt am Anfang die ganzen Aufrufe zur Interaktion gehört, bin ich mal gespannt, was ihr sagt. Und generell, wollt ihr gerne häufiger sowas hören? Da kriege ich einen Frosch in den Hals. Ist jetzt schon 25 Minuten, dass ich hier am Stück rede. Mir macht sowas immer ganz viel Spaß. Es ist ohne Skript, es ist einfach mal dahin gebrabbelt. Aber vielleicht findet ihr es ja durchaus spannend, was in den Spielen so vor sich ging. Von daher, wie gesagt, schreibt mir gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch eine schöne Zeit.